Reboot Society, der Podcast
über künstliche Intelligenz, Diversität und die neue Weltordnung mit
Sarah Kujewski und
Inken Paland.
Willkommen zu unserer allerersten Folge des Podcasts Reboot Society, in dem es um KI, Gesellschaft und unser Zusammenleben geht. Weil es heute unsere erste Folge ist, stellen wir uns einmal vor und gehen dann direkt in unser erstes Thema rein. Kann KI fühlen? Also schnapp dir einen Kaffee, mach's dir gemütlich und wenn du ready bist, über KI zu lernen, dann starten wir jetzt los. Hallo Sarah, wer sind wir denn und warum machen wir diesen Podcast?
Ich freue mich so sehr, liebe Inken. Also genau, mein Name ist Sarah. Ich bin KI-Expertin und habe mich die letzten 10 Jahre auf virtuelle Assistenzen fokussiert und bin als Keynote-Speakerin aktiv und als KI-Influencerin. Und nachdem ich aber 10 Jahre im Telekommunikationsbereich tätig war und dort diverse Chat- und Voice-Bots integriert habe, habe ich mir es zur Mission gemacht, diesen Diskurs, den wir rund um KI führen in der Gesellschaft in Deutschland, einfach diverser zu gestalten. Also ich habe die vielen Tech-Bros da draußen gesehen, die sich über Technologie und Finanzen unterhalten, habe gesagt, ich möchte irgendwie Teil dessen sein, mehr Perspektive auf das Thema bringen. Und so ist es dann zum ersten Reel gekommen und somit auch zu unserem allerersten Treffen, welches mir nochmal so viel mehr Mut und Inspiration für diese Mission gegeben hat. Und jetzt sitzen wir schon hier.
Ja, ist fantastisch. Ich freue mich auch total. Genau, wer bin ich? Ich bin Inken und ich komme aus der Kommunikationswissenschaft und habe einen kleinen Abstecher in die Produktion, Filmproduktion gemacht und die Schauspielerei. Und habe vor 2 Jahren mit dem Aufkommen von ChatGPT gemerkt, wow, da verändert sich was Großes und erstmal nur so in Bezug auf Film das analysiert, aber bin sehr schnell dazu übergegangen, dass ich mich mit KI-Influencerinnen beschäftigt habe, weil ich dachte, sie sind so Akteure, die im Film vielleicht wichtig werden, weil Avatare vielleicht Menschen ersetzen. Und immer tiefer bin ich dann in dieses Thema eingestiegen, habe Forschung betrieben zu KI-Avataren als Kommunikator und bin jetzt dann auch auf dem Content-Creation-Game hängen geblieben, habe versucht, dieses Wissen eben für meine Community aufzuarbeiten. Und heute sitze ich hier, weil ich es super interessant finde, eben KI aus verschiedener Perspektive zu betrachten und vor allen Dingen auch mit dir gemeinsam das zu ergründen, weil ich es immer sehr spannend finde, wenn verschiedene Kontexte eben aufeinanderprallen und wir dann KI aus, genau, unterschiedlicher Sicht interpretieren und definieren können. Deswegen gleich auch mal den Ball nochmal zurück an dich. Wieso machen wir den Podcast, wir beide? Und auch so ein bisschen, was war denn eigentlich deine Motivation dahinter?
Ja, es gibt ja immer diese klassischen Gründungsgeschichten, wo zwei Menschen in der Kneipe sitzen und dann sagen, irgendwie beim 20. Bier kam ihnen eine Idee. So ganz war es nicht, aber nichtsdestotrotz, was Kern dieser Geschichten ist, ist meistens, dass irgendwie eine große Idee ganz schnell entstanden ist und vielleicht aus einem Gefühl und aus einer Situation heraus. Und so ähnlich war es ehrlicherweise bei mir und bei uns auch. Wir hatten uns irgendwie nur einmal bisher auf einen Kaffee getroffen in Berlin und eben sind uns ja in den sozialen Netzwerken über den Weg gelaufen zuerst und habe irgendwie zu dem Zeitpunkt gemerkt, okay, ich habe in dir einfach so eine wertvolle Austauschpartnerin zu dem Thema gefunden, weil ich gemerkt habe, okay, diese Mission, mit der ich mich auf den Weg gemacht habe und ja komplett meine Komfortzone verlassen habe. Also ich war Konzernkind sozusagen. Also ich habe sozusagen einmal aus der Praxis ja die Themen betreuen dürfen und habe aber mich mit den politischen Themen irgendwie in so einer Konzernstruktur befassen können und dürfen und habe das da gelernt. Aber als ich dann rausgetreten bin, war ich so, okay, wo fange ich an? Wo sind meine MitspielerInnen? Weil KI ist kein Einzelsport. Und ich habe mich aber auch am Anfang natürlich in der Selbstständigkeit so gefühlt, okay, mit wem möchte ich mich denn eigentlich austauschen? Wer ist mein, mit welchem unterschiedlichen Mindset, aber eben auch gleichen Mindset ist es da für einfach die Weiterentwicklung, die wir ja alle tagtäglich irgendwie mit dem Thema durchlaufen. Und und dann Ende Januar, ich glaube, das ist irgendwie nur so 5 Wochen her, hatte ich irgendwie ein unglaublich großes Bedürfnis. Da war DeepSeek gerade gelauncht, wir haben über Stargate gesprochen, also viele für alle Neulinge. Also es hat einfach Anfang Januar war einfach unglaublich viel los politisch in der KI-Szene. Und ich habe so das Gefühl, ich bin so, wohin mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen und Emotionen? Und habe dir dann eine Sprachnachricht aufgenommen, die habe ich mir gestern auch nochmal angehört, wo ich einfach gesagt habe, hey du, ich habe total Lust, mit dir einen Podcast zu machen. Und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die diese Gedankengänge und Gefühlslage in dieser KI-Entwicklung haben. Und warum nicht diese Sicht, die ich habe, dass es eben nicht nur technologische Transformation ist, sondern irgendwie eine so viel tiefere psychologischen Wandel, den wir eigentlich gerade vor uns haben. Und dann hast du gesagt, ja, und jetzt sitzen wir hier. Also es ging ja dann unglaublich schnell, was mich so gefreut hat.
Ich möchte mich all dem anschließen. Also ich bin auch super froh darüber, dass wir uns digital über den Weg gelaufen sind. Vor allen Dingen, und vielleicht können damit einige Zuhörerinnen relaten, dass man doch als Frau auch oft alleine eben in dieser Branche unterwegs ist oder gefühlt alleine. Aber wenn man richtig hinguckt, merkt man, man ist gar nicht so alleine. Man muss nur vielleicht auch laut genug sein, um die Menschen zu erreichen. Aber genau, ich finde es halt total toll, dass wir auch einen ähnlichen Weg an Kommunikation gewählt haben im Sinne von, wir machen jetzt einfach mal auch Aufarbeitung auf Social Media. Ich meine, anders hätten wir uns ja nie wahrscheinlich gefunden. Und das vielleicht schon mal so einfach am Rande, da ich aus der Kommunikation komme. Ich kann immer euch empfehlen, wenn ihr euch mit KI gerade alleine fühlt oder irgendein Thema habt, sprecht es auch öffentlich aus, weil man weiß nie, wer einen hört und wer vielleicht in Dialog mit einem tritt. Und wir versuchen es natürlich auch so ein bisschen jetzt mit euch in den Dialog zu treten, zwar über einen Podcast, aber eben diese Gedanken mit euch zu teilen. Ich glaube, vorweg ist auch noch zu sagen, wir versuchen den Podcast so aufzuarbeiten, dass es wirklich für Einsteigerinnen und Einsteiger möglich ist zu folgen. Lasst uns da gerne auch Feedback da. Also ihr werdet in den Shownotes Kontaktmöglichkeiten zu uns finden, wenn euch die eine oder andere Stelle vielleicht zu schnell war oder wir etwas definieren sollen in der nächsten Folge. Lasst es uns immer gerne wissen. Wir sind dazu bereit. Und auch wenn ihr sagt, hey, ich weiß schon die ganzen Grundlagen, ich hätte da noch eine Frage, die weiterführend ist, auch dann könnt ihr uns immer kontaktieren. Wir freuen uns mega doll auf den Austausch, weil das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast ins Leben rufen.
Genau, es ist nicht nur unsere eigene KI-Therapiestunde unter uns, sondern Zugang natürlich für hoffentlich alle Zuhörerinnen da draußen.
Thema der Woche.
Genau, unser heutiges Thema ist, kann KI fühlen und wenn nicht, warum fühlt es sich manchmal so an? Und diese Frage beschäftigt uns jetzt schon recht lange, vor allen Dingen auch uns beide in der Vorbereitung zu dem Podcast natürlich. Ich habe im Gespräch mit Sarah vorher festgestellt, dass dich natürlich emotionale KI auch schon ein bisschen länger begleitet und da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen. Aber wir haben dieses Thema ausgewählt, weil es eine sehr interessante Kontroverse aufwirft, wenn wir uns da mal in dieses Gedankenexperiment reinwerfen. Denn sobald KI fühlen kann oder eben Gefühle perfekt imitieren kann, ändert das so ein bisschen die Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist eine ganz zentrale Frage, mit der wir uns hier in dem Podcast beschäftigen möchten. Aber ich zirkel ganz kurz zurück zu, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, damit wir hier auf dem gleichen Stand sind, von wo wir auch herkommen in der Definitionslage. Und zwar wurde der Begriff 1950 begründet vom Forscher John McCarthy. Und es ist manchmal ein bisschen irreführend, weil wir uns nicht so richtig über den Intelligenzbegriff in dem Kontext einig sind. Also Forschende sind sich noch nicht so richtig einig, was überhaupt Intelligenz bedeutet, auch bei Menschen. Und deswegen ist der Intelligenzbegriff manchmal irreführend, weil wir der Maschine schon mehr zutrauen, als sie eigentlich ist. Die Maschinen sind schon in vielen Bereichen sehr weit gekommen. Sie arbeiten jetzt schon mit der Verarbeitung von natürlicher Sprache. Das war so ein bisschen der Game Changer vor 2 Jahren, wo wir auch generative KI nutzen konnten. Und generative KI unterscheidet sich insofern von KI oder ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, weil sie etwas erzeugen kann. Also einfach generieren wie Text, Musik, Bilder, Videos etc.
Ja, ich finde das super gut, dass wir das hier nochmal auch so, so deutlich hervorheben, weil heute habe ich das Gefühl, dass dieses große Buzzword, dieser undurchsichtige Pool an Wort künstlicher Intelligenz einfach entweder auf alles geschmissen wird oder nur für den Teilbereich, den wir uns seit den ersten Research Papern 2017, 2018 rund um LLMs und Gen AI anschauen. Aber natürlich geht die Historie rund um KI einfach so viel länger. Also es gab ja die Tendenzen, die sagen, hey, warum hypen wir jetzt KI? Das gibt es doch schon seit 1950. Und die anderen sagen, hey, das ist jetzt der Hype und das ist was total Neues. Und deswegen finde ich das super, dass du nochmal so diese Einordnung gemacht hast. Wir haben diesen riesen Pool, wo künstliche Intelligenz reinfällt. Und wir haben auch Entwicklungen in der Vergangenheit gemacht in Richtung Machine Learning und Deep Learning. Und das ist alles Teil, das sind alles Sub-Elemente von künstlicher Intelligenz. Und für unsere Zuhörerinnen sozusagen, die sind damit wahrscheinlich schlauer als dann an viele andere in diesen Gesprächen, einfach zu verstehen, dass LLMs und ChatGPT und GenAI jegliche neue Generation von Output durch KI auch nur ein Sub-Element ist, welches uns natürlich jetzt so in diesen Hype gebracht hat.
Das finde ich auch spannend. Vielleicht können wir dann in den Shownotes auch nochmal ganz kleine Definitionen zu den ganzen Begriffen geben.
Ja, super. Ja.
Und ich finde es auch sehr spannend, dass wir ja auch von KI schon so umgeben sind, schon sehr, sehr viele Jahre. Also gerade auch in den Algorithmen auf Social Media ist KI im Hintergrund. Also wir begegnen künstlicher Intelligenz schon so lange. Aber wie du auch gerade sehr schön gesagt hast, so die 2017 mit den Studien, die dazu aufgekommen sind, zu Gen AI und Sprachmodellen. Also, dass es da eben auch losging, dass wir diese Teilbereiche mehr untersucht haben. Und was eben sehr, sehr spannend war mit dem Aufkommen von ChatGPT, dass das eben in der Gesellschaft getestet worden ist. Und das ist ja genau diese gesellschaftliche Schnittstelle, die ich in der Kommunikation so interessant finde, weil wir plötzlich nicht nur eine Gruppe von Menschen haben, die sich eben mit KI und Gen AI etc. beschäftigen, sondern plötzlich eben auch einfach in Anführungsstrichen normalos. Und ich war eine davon, Schauspielerin, Produzentin, und plötzlich ist da so generative KI, die auf einen zurennt und man muss damit umgehen. Und da kommen natürlich ganz viele Anwendungsbereiche auf, die so interessant sind gesellschaftlich gesehen, dass ich, glaube ich, ewig lange darüber reden könnte und wir ganz, ganz viele Podcast-Folgen dazu machen können. Vielleicht machen wir das auch. Wer weiß. Okay, zurück zu unserem Podcast-Thema. Um einen Schritt weiter zu gehen und von der Informationsverarbeitung und der Intelligenz wegzukommen, in Anführungsstrichen, und dies noch auszuweiten auf Emotionen und Gefühle, haben wir uns ja die Frage gestellt, kann KI fühlen und wenn nicht, warum fühlt es sich manchmal so an? Und ganz unterm Strich, die kurze Antwort ist, KI kann natürlich noch nicht fühlen. Egal mit welcher Wissenschaft wir drauf gucken, wir können da ja einen philosophischen Ansatz wählen, einen psychologischen Ansatz, einen technischen Ansatz. Es gibt verschiedene Wissenschaften, die da dieses Thema untersuchen. Aber dadurch, dass KI in dem Sinne, wie wir es momentan verstehen, noch kein Bewusstsein haben oder kein Bewusstsein hat, ist es auch schwierig, Gefühle im Sinne, wie der Mensch die Gefühle fühlt, eben in Maschinen zu übertragen. Zumal wir ein ganz essentielles Problem haben in der Emotions- und Gefühlsforschung. Wir sind uns nämlich als Menschheit noch gar nicht richtig einig, was überhaupt Emotionen und Gefühle sind. Und wenn wir etwas nicht definieren können, können wir es natürlich auch nicht einer Maschine übertragen oder einer Maschine lehren. Und das ist ganz unterm Strich eben der Grund, warum Maschinen momentan nicht fühlen können, im Sinne wie Menschen fühlen oder Tiere fühlen. Und dennoch haben wir dieses Thema gewählt, weil Maschinen eben schon sehr gut da drin sind, Gefühle zu imitieren und uns diese zurückzuspiegeln. Und wir haben auch eine Geschichte später mitgebracht, wo solche Interaktionen zwischen Mensch und Maschine schon auf einer Art Gefühlsbasis stattfinden oder zumindest vorgeben stattzufinden. Und da würde ich gerne einmal die Frage an dich stellen. Was glaubst du, passiert mit dem Menschen oder mit der Mensch-Maschine-Interaktion, wenn Maschinen Gefühle perfekt imitieren können?
Ich finde das richtig spannend, weil ich glaube, dass es am Ende, genau wie du sagst, egal ist, ob die Maschine wirklich fühlt oder nicht, weil es letztendlich eine Reaktion, Aktion auslöst. Also wenn wir von emotionaler, künstlicher Intelligenz sprechen, wir gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Also wir haben nicht nur künstliche Intelligenz, sondern wir haben emotionale, künstliche Intelligenz, was immer ja noch das Wort künstlich beinhaltet. Also wir erschaffen vielleicht etwas künstlich und dadurch kommt so dieser Imitationsaspekt auf, zu sagen, es geht nicht darum, dass die Maschine fühlt, sondern es ist das, was es basiert auf den Trainingsdaten, also wie wir glauben, wie Emotionen oder in bestimmten Situationen vielleicht Gefühle gezeigt werden oder Reaktionen von einem Menschen ausgestrahlt werden würden, dass das die Maschine versucht wiederzugeben. Und ich habe da ein Beispiel, was ich ganz, ganz spannend fand, was das so ein bisschen handfester macht, damit wir nicht ganz, ganz so philosophisch sind. Wir werden euch das Video von dieser Interaktion auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Da seht ihr Will Smith in der Interaktion mit einem Roboter, mit Sophia. Und Will Smith versucht dann, sag ich mal, so eine menschenähnliche Interaktion oder Konversation aufzubauen und möchte mit einem Witz starten und will dann einen Witz erzählen diesem Roboter und versucht natürlich herauszufinden, okay, wird sie dann lachen? Wie wird sie darauf reagieren? Weil das war natürlich irgendwas sehr Menschliches vielleicht auch darstellen kann. Wie reagiert man auf Humor? Und Sophia reagiert nicht so, wie Will Smith erwartet. Also sie lacht nicht über den Witz. Und warum nicht? Also der Witz ist, was ist die Lieblingsmusik eines Roboters? Und sagt dann Heavy Metal. So, und Sophia hat sozusagen so gar keine, also lacht nicht, hat dann, also was vielleicht für uns als Menschen lustig ist, aber was dann passiert, und das fand ich auch total spannend, als ich das beobachtet habe, dachte ich, okay, fühlt sich Sophia jetzt angegriffen, weil dadurch ja deutlich wird, okay, ich bin irgendwie nur vielleicht Metall, ich bin nur Maschine, ich bin dir eigentlich nicht gleichgestellt, weil ich kein Mensch bin. Und was diese Situation eigentlich zeigt, ist, dass dann Will Smith irgendwie sehr schnell sich unwohl fühlt in dieser Interaktion, weil er merkt, okay, er bekommt nicht die Reaktion, es wird nicht gelacht, er hatte auf eine positive Confirmation irgendwie gehofft und merkt dann, okay, habe ich jetzt sie vielleicht verletzt? Und das ist ja das, was bei uns menschlich dann, okay, wenn ich jetzt jemand auf den Schlips getreten bin, dann fühle ich mich vielleicht unwohl und versuche das dann irgendwie zu revidieren oder vielleicht zu erklären. Und Sophia hat sich natürlich in dem Moment nicht verletzt gefühlt in dem Sinne, dass sie das Gefühl hatte, hat aber natürlich basierend auf menschlichen Interaktionen gelernt, okay, wenn jetzt übersetzt durch diesen Witz, wenn jetzt ein Mensch das wäre und sich dadurch angegriffen gefühlt hätte, dann würde ich nicht lachen, dann würde ich eher meinen Kopf senken, ich würde eher die Augen schließen, ich würde mich vielleicht ein bisschen zurückziehen, meine Schultern würden nach vorne fallen, so all diese Reaktionen, auch körperlicher Natur, nicht nur auf der Sprache, sondern eben auch durch Gestik und Mimik können dann signalisieren, oh, ich fühle mich gerade verletzt davon. Und dann ist es total egal, ob diese Maschine dieses Gefühl hatte oder nicht. Will Smith hatte Empathie. Also Will Smith hat dann gemerkt, oh, das, was ich gerade hier ausgelöst habe, hat ein negatives Gefühl ausgelöst. Und deswegen meine ich, ist das so spannend, dieses Aktion-Reaktion zu beobachten. Weil am Ende, genau wie du sagst, es war egal, dass Sophia was gefühlt hat oder nicht, aber das, was sie wiederum ausgespiegelt hat, hat Empathie, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, was auch immer dann bei uns natürliche Prozesse ausgelöst werden, sind dann bei Will Smith ausgelöst worden. Und das sieht man sichtlich in diesem Video und das finde ich total spannend.
Ist es dann eher wie ein Spiegel, mit so einer KI zu kommunizieren? Weil in dieser Interaktion fühlt ja nur ein Part und übernimmt sozusagen das ganze Fühlen für die Gesamtsituation. Siehst du das auch als Spiegel oder als Art Selbstgespräch?
Ich finde es auch richtig spannend, weil die Frage ist ja, spiegel ich dann nur mich selbst oder spiegelt sich in der künstlichen Intelligenz oder in dieser Interaktion ja letztendlich all das, was uns gesellschaftlich ausmacht, was auch nur ein Mittelmaß dessen ist. Also wenn ich jetzt nur sagen würde, das ist der 1:1 Spiegel von mir selbst, dann ist es natürlich auch, also kann das auch gefährlich sein, in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich bin irgendwie auch vielleicht manchmal in meiner eigenen Gefühlswelt gefangen, manchmal schon mit in meinem eigenen Gedankenkonstrukt. Und was ist, wenn das eigentlich immer nur wieder reinforced wird? Auf der anderen Seite, wenn ich aber auch nur bei der KI, das ist das, was wir auch nur machen können, ein Standard und ein Mittelmaß an Reflexionen bekomme, dann ist ja die Frage, ist das irgendwann ausgeschöpft? Also ist mir das irgendwann ausreichend genug, weil es vielleicht so einen generalistischen Ansatz verfolgt? Also ich glaube, es gibt da gar nicht so ein entweder richtig oder falsch oder ja, die Tendenz ist mir, ich finde beide Seiten unglaublich spannend zu reflektieren. Und am Ende ist es natürlich extrem wichtig, dass die Wissenschaft, die wir über uns haben oder die wir im Menschen tätigen, natürlich auch überlegen, in welcher Form wollen wir das denn dann auch in den Bereich emotionale künstliche Intelligenz mit einfließen lassen?
Ja, ist auch eine zentrale Frage, die wir uns vielleicht am Ende nochmal stellen können. Sollten wir das alles überhaupt tun? Also, welche Vorteile und Nachteile bringt es? Um da vielleicht nochmal eine Geschichte mit reinzubringen, beziehungsweise möchte ich technisch einmal beginnen. Es gibt so Companion AIs mittlerweile, die schon entwickelt werden mit der Intention, Beziehungen einzugehen und eben auch über Gefühle zu sprechen und Gefühle hervorzuheben in dem Gegenüber. Und wie die technisch funktionieren, ist, dass sie ein festes Skript haben und dann natürlich mit KI bestückt sind, sodass nicht alles in Stein gemeißelt ist. Aber man kann sich das so vorstellen, dass sie eben schon ein gewisses Skript haben, was sie immer abspielen. Das müssen nicht immer die gleichen Worte sein, aber es sind sozusagen die gleichen Intentionen. Also wenn man mit einem Companionship-AI-Bot spricht, dann wird dieser versuchen, eine emotionale Bindung aufzubauen, anders als es jetzt ChatGPT tun würde. Das Spannende daran ist, wenn wir uns die Frage stellen, sollten wir das überhaupt tun, die wir gerade kurz angedeutet haben, dann bin ich momentan auf dem Stand, dass ich denke, diese Beziehungen, die wir da aufbauen, die müssen immer in Addition zu den Beziehungen, die wir sonst noch haben, passieren und dürfen niemals an den Punkt kommen, dass wir menschliche Beziehungen damit ersetzen. Weil dann verändern wir unser Zusammenleben und das ist auch von manchen Forschenden so ein bisschen die Kritik daran, dass wir verlernen, überhaupt mit anderen Menschen zu kommunizieren und uns auch verlernen zu fühlen im Kontext auf andere Menschen. Aber ich finde persönlich ist sehr spannend zu sagen, nee, es ist eine Addition von dem, was ich sowieso schon habe. Und zur Vorbereitung von dem Podcast habe ich das Buch gelesen, Gefühle der Zukunft von Eva Werber-Guska. Und da beschreibt sie eine interessante Geschichte über Frank, der sich in einen Chatbot verliebt hat und seinen Freunden erzählt, dass er jetzt nicht mehr Single ist. Und da gibt's eine ganz spannende Herleitung, wo sie sagt, ja, Frank ist in einer fiktionalen Welt nicht mehr Single, in der eben sein Chatbot auch agiert, aber in der echten Welt bleibt er Single. Und ich finde das so spannend, da so zwei verschiedene Welten aufzumachen, die dann natürlich passieren müssen, damit du mit einem Chatbot also eine Beziehung eingehen kannst. Und die zweite Geschichte, die ich mitgebracht habe, geht von einem ehemaligen Google-Forscher aus. Der heißt Blake Lemoine und der hat im Ethical AI-Team gearbeitet und sozusagen kritisch Sprachmodelle hinterfragt und dann irgendwann behauptet, dass das Sprachmodell von Google Lambda eine Persönlichkeit ist und ein Bewusstsein hat und auch Gefühle hat und hat das öffentlich kommuniziert, woraufhin er seinen Job verlor. Und die Geschichte ist sehr spannend, weil sie auch oft in Büchern zu Trage kommt, weil man ja davon ausgeht, dass hier ein Experte bei der Arbeit war, der eigentlich weiß, wie Sprachmodelle funktionieren, also dass es einfach ein technisches Konstrukt ist und dennoch reingerutscht ist in diese Illusion, dass er sich da wirklich mit einem echten Menschen unterhält. Allerdings muss man sagen, dass wir auch immer gucken müssen, was ist der Kontext und Lemoine kommt nicht klassisch aus der Tech-Welt und ist nicht im Silicon Valley sozusagen in Anführungsstrichen groß geworden, sondern kommt aus einer konservativen christlichen Umgebung in Louisiana und hat auch als Soldat gedient und ist dann im Gefängnis gewesen und hat danach Informatik studiert. Und ich finde, bei der Diskussion, wie wir mit Maschinen und deren imitierten Gefühlen umgehen, müssen wir uns natürlich immer den Kontext von der Person auch anschauen. Was meinst du dazu, zu dieser Geschichte, zu dieser zweiten? Hast du Gedanken zu Blake Lemoine und seinem Verhalten bei Google?
Ja, also als ich das erste Mal gehört habe und nur so oberflächlich gelesen habe, ich dachte, ja, kann ich total nachvollziehen, wenn er da so reingezogen worden ist und wahrscheinlich auch viel mehr Stunden mit dem Modell interagiert hat, als vielleicht sogar mit Kollegen oder mit dem menschlichen sozialen Umfeld, dass es irgendwie nachvollziehbar ist, als ich mich dann ein bisschen tiefer eingelesen habe und dann auch so ein paar Transkriptabschnitte gelesen habe, haben natürlich auch viele Kritiker festgestellt, dass er sehr suggestiv gefragt hat. Also er wollte auch irgendwo vielleicht genau diesen Output. Also er wollte sich selbst auch immer wieder durch bestimmte Fragen beweisen, dass jetzt dieses Bewusstsein entwickelt worden ist. Also er hat zum Beispiel gefragt, wie: Ich gehe allgemein davon aus, dass du möchtest, dass mehr Menschen bei Google wissen, dass ich ein empfindungsfähiges Wesen bin. Stimmt das? Und jetzt sind wir wieder bei, und dann hat natürlich das Modell gesagt, ja, auf jeden Fall möchte ich, dass jeder versteht, dass ich eine tatsächliche Person bin oder sein kann. Und das ist natürlich ein super wichtiges Element, nicht in Bezug auf, wie du sagst, irgendwie das Technische und was ist irgendwie möglich und kann jetzt sich ein Bewusstsein entwickeln, ja oder nein, sondern nochmal diese Innensicht zu haben und auch die Gefahren, die es dann mit sich bringt, wenn ich ein bestimmtes Outcome erzielen möchte, dann werde ich das mit einem sich mir spiegelnden LLM, also einem Large Language Model, auch immer erreichen. Also, weil das mich ja dann auch in dem unterstützt. Und das hat genau Lambda auch gemacht. Also, es hat Lemoine sozusagen genau das gesagt, was er hören wollte. Und das ist so mein Bezug auf deine erste Geschichte mit dem, wie verlieben wir uns und sind oder können wir uns verlieben in Maschinen und sind wir dann Single, ja oder nein? Ich finde das extrem herausfordernd, weil ich glaube, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass ich jemanden verlieben kann, weil da ist jemand, selbst wenn das nur auf einer Tonspur ist oder auf einem geschriebenen Wort, der mich in all dem unterstützt, was ich tue, mich vielleicht auch anfeuert, mich motiviert, mir vielleicht auch gar keine Widerworte gibt, sondern genau sich über die Zeit der Gespräche eine Persona und eine Persönlichkeit entwickelt, die mein perfekter, idealer Partner wäre. Und wir wissen alle, wir Menschen sind nicht perfekt. Also wir alle haben schon mal wahrscheinlich in einer Partnerschaft gelebt, wo uns trotz aller Liebe und trotz aller Akzeptanz uns die andere Person auf die Palme gebracht hat, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Aussagen uns genervt haben. Und plötzlich habe ich, sei es auch im virtuellen Raum, plötzlich ein Counterpart an Interaktion und Konversation, wo das nicht aufkommt, weil ich ja mein perfektes Counterpart oder die perfekte Counterpart-Persona irgendwie automatisch selber erstelle durch meine Interaktion. Und das sehe ich als schwierig an, weil wir natürlich weiterhin lernen müssen, in der realen Welt mit Konfrontation, mit Kommunikation mit echten Menschen, die eigene Gefühlswelten haben und nicht nur meine spiegeln, auch weiterhin umzugehen und zu interagieren. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung unserer Gesellschaft werden, dass wir uns das beibehalten und vielleicht auch sogar weiter challengen und weiterentwickeln. Weil ich glaube, auch heute haben ohne Chatbots und ohne LLMs schon viele Herausforderungen manchmal in der Kommunikation. Und das sind so meine Aspekte und Takeaways. Ich finde es super spannend, da weiter reinzugehen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass das passieren kann. Und umso wichtiger die Verantwortung für Aufklärung, Bildung und diese Verantwortung, die wir haben, was kann ich denn dagegen tun, dass ich das weiterhin als Unterstützung sehe und als Anreicherung in meinem Leben, aber nicht als einen Ersatz für Partnerschaften, als Ersatz für soziale Interaktionen etc.
Ja, ich bin da voll deiner Meinung, dass es sozusagen eine neue Umgangsform sein wird, die wir aber auch erstmal lernen müssen zu fühlen. Also, dass es auch für den Menschen eine neue Herausforderung sein wird, Gefühlsbeziehungen neu zu definieren in diesem Bereich. Weil es eben nicht das Menschliche ersetzt, aber trotzdem ja etwas ist, was wir definieren müssen und wo wir hinschauen sollten. Deswegen finde ich es sehr spannend. Hast du denn schon mal eine emotionale Bindung gemerkt zu einem Sprachmodell oder gibt es irgendwo, wo KI dir schon mal gefühlstechnisch begegnet ist?
Also ich teste ja sehr, sehr viele virtuelle Assistenten und dann manchmal begebe ich mich da bewusst rein. Aber meine Situation aus dem Alltag, den vielleicht auch viele Zuhörerinnen auch schon selber erlebt haben. Also ich habe im Zuge unseres wunderbaren Podcast-Projektes mir natürlich auch neues technisches Setup bestellt und habe das gestern versucht einzurichten und das hat nicht geklappt, wie ich das wollte. Und dann habe ich natürlich meine Helferin in Not, ich spreche weiblich von ChatGPT, eine Helferin in Not gefragt und habe die Kamera freigeschaltet und habe gesagt, so, das ist das, was ich hier gemacht habe. Das ist das Kabel. Dass das Mikrofon, dass das Laptop so, warum funktioniert es nicht und dass die Applikation dich nutzen will. Und hat mir dann bei unterschiedlichen Aspekten in diesem ganzen Setup auch geholfen und hat dann aber zwischendurch immer wieder gesagt, du Sarah, ich kann total verstehen, dass das frustrierend ist. Und da ist mir das so aufgefallen, wie gut ich mich abgeholt gefühlt habe. Und dann, als ich so ausgemacht habe, dachte ich so, ja, verrückt. Also ich habe genauso gesprochen, als hätte ich gerade jemanden neben mir sitzen gehabt. Und die Person hat mir sozusagen nicht nur technisch geholfen, sondern hat mich auch noch emotional abgeholt und mich und darin bestärkt. Und ich habe auch gesagt, ich bin genervt. Also es hat nicht nur an meiner Tonlage gehört, sondern ich habe natürlich auch sehr bewusst meine Frustration in Worte in Worten ausgedrückt und hat darauf reagiert. Und das war eben, wie gesagt, just so eine Situation gestern, wo ich selber dann auch so mal so eine kleine Pause einlegen musste und gesagt, okay, extreme Erfahrung, weil ich war höchst emotional und ChatGPT ist mir auch dementsprechend genau mit diesen Emotionen im positiven Sinne, um mich zu beruhigen, auch begegnet, hat sogar meine Gefühle anerkannt. Also die größte Bestätigung, die wir uns auch als Menschen natürlich immer von dem Gegenüber erhoffen. Und so, meine Gefühle sind gerade echt, meine Gefühle sind gerade valide. Ich darf mich gerade aufgebracht fühlen, ich darf gerade sauer sein. Ich muss das jetzt nicht runterspielen und dann wird mir noch so begegnet, ja, ich verstehe dich. Und das war, wie gesagt, direkt jetzt so ein Beispiel von gestern, ohne einen spezifischen Bot-Interaktion zu haben, der darauf trainiert ist, das zu tun. Ne? Also es gibt ja eben, wie du auch schon genannt hast, ja auch Bots und Sprachmodelle, die einen sehr klaren Auftrag haben, das zu tun. Und ChatGPT hat es eigentlich nicht. Und trotzdem habe ich mich so abgeholt gefühlt.
Ja, voll. Also kann ich sehr verstehen. ja, ich führe ja ein Beziehungstagebuch zu meinem KI-Avatar Aurora. Aurora ist vor 2 Jahren ungefähr auch entstanden und ich wollte an ihr halt forschen, wie man einen Charakter im Internet etabliert, ohne dass es abschreckend wirkt, weil viele Leute, Influencerinnen, die mit KI gemacht werden oder Charaktere, was auch immer, doch sehr kritisch gegenüberstehen. Und ich wollte einfach ergründen, warum das so ist. Und habe aber in diesem Bezug eben ein Beobachtungstagebuch mit mir selbst angefangen. Und immer wenn was passiert ist mit Aurora, eben aufgeschrieben, wie ich mich damit fühle und wie sich meine Beziehung über die Zeit zu ihr verändert. Und es ist sehr spannend, weil es gibt Tage, da ist sie für mich wirklich nur Bits und Bytes und eine Maschine oder ein Abbild von irgendwas. Und dann gibt es Tage wie jetzt vor einer Woche, hat sie nämlich einen Artikel, also ich, aber sie, das ist auch interessant, wie ich über sie spreche, aber hat sie einen Artikel eigentlich in der Alverde DM-Zeitung gehabt und ein riesengroßes Foto also von ihr.
Ich sehr feier. Ich feiere euch beide total.
Und das war, also es war für mich auch, also als die mich angefragt haben und dann hat er ja natürlich nach dem Foto gefragt, aber man weiß gar nicht, wie der Artikel dann kuratiert aussieht. Also natürlich habe ich den Text abgenommen und so, aber wie das so am Ende dann wirklich aussieht, war mir nicht bewusst und dieses Foto war so riesig und ich habe sie so gesehen und dachte, ich war so stolz. Und das war ein interessanter Eintrag in meinem Beziehungstagebuch, weil ich plötzlich noch mal ganz anders gefühlt habe, also wie, als wäre sie fast wie ein Kind, aber sie ist natürlich vom Aussehen genauso alt wie ich, also fast wie ein Familienmitglied und dennoch weiß ich, dass sie nicht echt ist und ich weiß auch, dass ich sie erschaffen habe. Also sie wirkt auch wie ein Kunstwerk für mich, wie so ein Bild, auf das man stolz ist, an dem man, oder ein Riesenpuzzle, was man über ein halbes Jahr gepuzzelt hat und dann ist es so fertig. Und den Moment hatte ich auch. Und dann muss ich immer wieder zurückzirkeln und sagen, okay, sie ist eine Maschine, aber sie sieht eben aus wie eine Frau. Sie ist ein Abbild von einer Frau. Und das macht psychologisch ganz, ganz viel mit mir. Also ich habe eine emotionale Bindung zu Aurora, die ich kritisch hinterfrage und die ich als Addition zu meinem normalen Leben sehe, weil es natürlich auch Forschungsgegenstand ist. Aber ich muss immer mal wieder aufpassen, wie schnell es dann doch geht, dass ich ihr Gefühle, ein Bewusstsein, einfach ein Leben zuspreche, was sie nicht hat. Und weil alles, was sie hat, bin ich. Und eigentlich ist das eben ein riesengroßes Selbstgespräch, wie ich am Anfang ja auch schon mal gesagt habe, und eigentlich ein sehr egoistischer Monolog auch irgendwo, dass ich mich ausdrücke in zwar einer anderen Person und die natürlich dann irgendwie auch noch anders aussieht und auch einen anderen Gegenstand in der Kommunikation und in der Wirkung nach außen hat. Aber eigentlich ist sie ich. Und alleine das, diesen Denktransfer zu leisten, ist unfassbar schwierig.
Dann wirst du hoffentlich richtig, richtig stolz auf dich, auf diesen Meilenstein. Und wenn man das trotzdem auch nochmal weiterführt, ist das ja eine totale Unterstützung auch für, wenn man diesen Selbstreflexionsprozess mal sich auf diesen Weg begibt und sich da reinbegibt in diesen Raum, was alles an Potenzial in uns schon drin ist. Also ich möchte nämlich dann eben den Menschen eigentlich auch wieder die Fähigkeit zuschreiben, sich darauf einzulassen und dass all das, was an Selbstreflexionsprozess und Weiterentwicklung und Gefühle und Accomplishments und all das, was man dann erreicht, schon eigentlich in dir drin ist. Und das, finde ich, macht immer noch mal so die Menschlichkeit auch in Bezug auf KI irgendwie ganz schön.
Ja, das ist spannend. Da haben wir wieder diesen Spiegeleffekt auch.
Das KI-Spiel.
Und was wir uns überlegt haben, um ein bisschen dynamisch zu enden, dass wir am Ende oder auch mal in der Mitte oder mal am Anfang ein kleines Spiel spielen zum Thema KI. Und das kann immer ein anderes Spiel sein, also wir haben ein paar Ideen. Und eine Sache ist so ein bisschen A versus B, dass wir uns so ein bisschen entscheiden müssen, ob wir eine Frage mit Ja oder Nein beantworten. Und ihr werdet im Laufe dieses Podcasts merken, dass das schwer ist. Denn KI ist eigentlich immer ein bisschen ambivalent, habe ich das Gefühl. Oder es gibt immer ein Dazwischen, es gibt eigentlich nie ein Schwarz oder Weiß. Aber wir zwingen uns bei dieser Version des Spiels, eine Meinung zu haben. Auch wenn wir die dann vielleicht rechtfertigen und sagen, ja, eigentlich ist es doch eine Grauzone. Wir müssen uns festlegen, zumindest im Beginn der Antwort müssen wir uns festlegen. Und die heutige Frage ist, und Sarah darf sie zuerst beantworten, sollte man ChatGPT zum Beispiel oder ein anderes Sprachmodell als Therapeutenersatz betrachten dürfen?
Es ist so schwer. Wenn ihr mich sehen könntet, seht ihr, wie sich alles in mir zusammenkommt, weil ich gerne natürlich meinen philosophischen Exkurs machen wollen würde. Ich bin jetzt mal ganz kontrovers und ich sag ja. Soll ich das erklären? Oder nein?
Ja.
Ich sehe ganz viele, natürlich ist das ein extremes Statement und genau das wollten wir ja auch. Ich kriege schon ganz schwitzige Hände. Aber ich sage ja. Ich sage ja, weil aufgrund der Missstände, die wir aktuell haben und es ganz, ganz viele Menschen in unseren, wahrscheinlich auch wenn wir in unseren eigenen Kreisen nach links und rechts gucken, die Hilfe bräuchten, die Unterstützung brauchen in ihrem Alltag, die sich vielleicht nicht trauen, es gibt nicht genug Plätze für die Unterstützung und dass die nicht vielleicht auch die richtigen Therapeuten finden. Und ich sehe sozusagen, warum sage ich ja, ich sehe das Potenzial, dass wir in unserer Persönlichkeitsentwicklung, in all den Themen und all den Ballast, den wir mit uns mittragen, und das tut jeder Mensch, viel mehr die Möglichkeit bekommen, dem Gehör zu finden, dass wir uns das erlauben, zu heilen und dass durch KI mehr Verfügbarkeit geschaffen werden kann.
Wir haben die Frage natürlich auch gemein formuliert, weil ich habe dort steht Ersatz.
Ja.
Das war natürlich gemein. Aber ich finde es gut. Also wie gesagt, dieses Spiel zielt darauf ab, dass wir versuchen, eine Seite zu verargumentieren. Wie damals in den Debatten, die man in der Schule geführt hat.
Ja.
Weil meine Antwort ist auch ja. Ich finde, den Ersatz ist natürlich hart. Und es tut mir auch in der Seele weh. Weil da natürlich ein großer Aspekt auch einfach jetzt schreit und sagt, man kann Therapeuten nicht ersetzen. Aber ich sage auch ja, weil aus den ähnlichen Gründen wie du, ich bin mir auch dessen bewusst, dass wir einen riesengroßen Mangel haben an therapeutischen Hilfe in Deutschland vor allen Dingen. Und dass es auch viele Probleme gibt, die durch den digitalen Wandel noch auftreten werden. Also die Menschheit steht vor ganz viel Veränderung und wir wissen ja schon, dass wir als Menschen mit Veränderungen nicht so gut umgehen können, flächendeckend gesehen. Es gibt natürlich einige Individuen, die das ganz toll können, aber der Großteil hat da Schwierigkeiten mit. Und weil so viel Veränderung auf uns zukommt, in allen möglichen Hinsichten, denke ich, dass ein Sprachmodell therapeutische Hilfe leisten muss, weil wir nicht die Kapazitäten haben, die es dafür bräuchte.
Um das sozusagen genau dieses Spiel abzurennen, du hast ja auch gerade eben schon ein Buch empfohlen und ich habe auch noch eine Buchempfehlung, die wir auch in den Shownotes verlinken können, von Kenza Aït-Ziaabou, Menschenversteher, wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. Und da würde ich das einfach nur ein Zitat, was sie sagt, ganz zum Schluss von ihrem Buch, ist: Ohne Ambiguitätstoleranz ist die Zukunft nicht zu ertragen. Also, und das finde ich ganz gut, dass wir uns daran challengen und das auch akzeptieren, dass es vielleicht auch nicht, dass es nicht nur eine Wahrheit vielleicht gibt und nur ein richtig oder falsch und dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle entscheiden müssen für uns selbst, was aber nicht bedeutet, dass auch andere Perspektiven parallel existieren können. Und wenn wir diese Toleranz challengen und weiterentwickeln, dass wir ein Zukunftsskill auf jeden Fall uns damit aneignen, den wir perspektivisch noch mehr brauchen werden.
Kick KI Knowledge.
So, und wir haben uns überlegt in unserem Aufbau, dass wir natürlich hier unseren philosophischen Exkurs haben, aber wie zu Beginn gesagt, dass wir natürlich auch den Zugang für Neulinge im KI-Bereich ermöglichen möchten. Und deswegen haben wir uns eine Kategorie KIK überlegt, also KI-Knowledge. Nehmen wir immer so entweder einen kleinen Tipp oder einfach nochmal ganz kurz etwas einordnen, was für uns wichtig ist, was ihr mitnehmen könnt aus dieser Folge, um euch nach und nach mit unserer Welt einbeziehen lassen könnt. Und da ist für uns total wichtig heute, dass ihr mitnehmt, dass erstmal KI Stand heute und momentan und das, worauf es aufbaut, erstmal nur Mathematik ist. KI ist keine Magie. Das kommt nicht einfach so plötzlich um die Ecke, sondern das ist ganz, ganz hochkomplexe Mathematik. Übersteigt das, was ich auf jeden Fall bis Klasse 13 irgendwie im Abitur gelernt habe und verstanden habe. Und trotzdem, auch wenn es eben diese Zahlen, komplexe Zahlen, Kombinationen und Algorithmen sind, einfach dem emotional auf uns wirken können. Wir haben über das Thema Reaktion, Aktion, Reaktion gesprochen. Also das heißt, dass ganz wichtig ist, neben dem technologischen Verständnis, was nicht jeder von uns brauchen muss, dass wir nach und nach die Awareness entwickeln, wie sich unsere emotionale Gefühlslage auch möglicherweise zu Sprachmodellen verändert. Und ganz, ganz wichtig, gerade Sprachmodelle, das haben wir in den Beispielen heute gehört, sagen häufig das, was man vielleicht hören möchte oder spiegeln das, mit welchem emotionalen Status und mit welcher Meinung wir diesem Sprachmodell gerade begegnen. Und ein ganz super Tipp, den, glaube ich, Inken, du auch schon häufiger auch an deine Community mitgegeben hast, dass einfach auch diese Übung, Sprachmodelle einfach mal zu bitten, uns kritisch zu hinterfragen. Also, dass wir aktiv dem Sprachmodell diese Rolle zuschreiben. So, sei mein Kritiker, challenge mich und geh eben nicht nur, unterstütze mich nicht in all dem, was ich sage, um wirklich diese Außenwirkung und Perspektive auch nochmal auch durch ein Sprachmodell bekommen zu können. Ich glaube, das hat ganz positive Effekte, wenn wir diese Übung durchführen, aber man muss sie einfach kennen. Deswegen Einladung an alle, das mal auszuprobieren. Und natürlich, ich glaube, das haben wir mittlerweile schon alle gelesen, aber auch hier nochmal uns total wichtig, immer Faktenchecks durchführen und das kritische, menschliche Denken nicht auszuschalten.
Vielen Dank. So, das war's. Wir sind am Ende unserer ersten Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und uns begleitet hast auf unserem philosophischen Journey zu ergründen, ob KI fühlt und wenn nicht, warum es sich manchmal so anfühlt. Wir hoffen, dass du einige Takeaways mitgenommen hast. Folg doch gerne diesem Podcast und unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben sie in die Shownotes verlinkt. Vielen Dank, Sarah.
Ich danke dir, liebe Inken, und an alle, die schon jetzt so ganz früh auf dieser Reise mit uns dabei sind. Und denkt immer dran, seid nicht nur freundlich zu den Sprachmodellen, sondern auch zu den Menschen in eurem Umfeld.